ARD.
Im Augenblick ist im Bereich der Nachrichtendienste sehr viel los, was nie ein gutes Zeichen ist. Und deswegen sind wir gerade wegen russischer Spionage, Sabotage, wegen der ganzen unklaren geopolitischen Lage aufgrund des Angriffskriegs Russland gegen die Ukraine, mit dem BND, aber auch mit dem BFV, mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz viel befasst, auch weil die für die Abwehr von Spionen zuständig sind.
Der grünen Geheimdienstexperte von Notz analysiert die Lage für Deutschland vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs. Darüber sprechen wir auch später noch im Podcast.
Doch ganz aktuell erreicht uns noch eine andere Entwicklung.
Der Nahostkonflikt trifft erneut unmittelbar den Libanon. Israels Ministerpräsident Netanyahu bestätigt Angriffe auf Ziele im Nachbarland.
Und wieder Drohnen im Einsatz. Die Ukraine und Russland attackieren sich erneut gegenseitig.
Ja, wie halten wir es mit Moskau? Auch im politischen Berlin gibt es keine ganz einheitliche Linie.
Seit Kriegsbeginn werden scheinbar ukrainische Kinder nach Russland verschleppt. Die USA beenden ihre Hilfe bei der Suche.
Und der Krieg wird auch in der Popmusik ausgefochten. Russland treibt seine alternative Veranstaltung zum Eurovision Song Contest voran.
Hallo, ich bin Ulrike Ufer.
Und ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Eigentlich gilt ja seit November eine Waffenruhe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz. Jetzt aber gibt es neue Angriffe auf beiden Seiten. Sie zeigen, wie zerbrechlich das Abkommen ist.
Oder vielleicht ist es schon zerbrochen. Hören wir, was unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv zu der aktuellen Entwicklung sagt.
Das israelische Militär erklärte, man habe Dutzende Raketenabschussrampen und einen Kommandoposten der Hisbollah-Miliz im Südlibanon angegriffen. Die Anweisung dazu kam demnach von Israels Verteidigungsminister Katz und Premier Netanyahu. Nach libanesischen Angaben gab es mindestens 2 Tote, darunter ein Kind und 8 Verletzte. Am Morgen waren mindestens 5 Raketen aus dem Libanon auf das israelische Dorf Metula abgefeuert worden, das unmittelbar an der Grenzlinie liegt. Den Berichten zufolge waren 3 Geschosse abgefangen worden und 2 in offenem Feld gelandet. Die Hisbollah hat inzwischen dementiert, hinter den Angriffen zu stecken. Israel hat sie als eklatanten Verstoß gegen die Vereinbarung über eine Waffenruhe bezeichnet. Die Vereinbarung vom November, die bis Mitte Februar verlängert worden war, sah eigentlich den vollständigen Abzug israelischer Truppen aus dem Libanon vor. Die Armee unterhält dort aber weiterhin 5 Stellungen im Grenzgebiet. Die Hisbollah hatte unmittelbar nach dem 7. Oktober 2023 damit begonnen, tausende Raketen und Drohnen auf Israel abzufeuern. Israel hat monatelang schwere Luftangriffe im Libanon geflogen und war im vergangenen Oktober mit Bodentruppen in den Süden des Landes einmarschiert. Im Libanon wurden mehr als 4.000 Menschen getötet. In den israelischen Ortschaften waren zeitweise rund 60.000 Menschen evakuiert.
Was wissen wir denn eigentlich über die Lage im Gazastreifen?
Bei der israelischen Offensive dort sind nach Angaben der Palästinenser binnen 48 Stunden mindestens 130 Menschen getötet worden. Wie die der Hamas unterstellten Gesundheitsbehörden im Gazastreifen weiter mitteilten, gab es im selben Zeitraum mehr als 260 Verletzte. Zahlen, die mich immer wieder ratlos zurücklassen.
Und auch im Ukraine-Krieg dauern Gewalt und Leid an. Es sind ja schon wieder Drohnen im Einsatz. Beide Parteien attackieren sich gegenseitig.
Nach ukrainischen Angaben haben russische Flugkörper unter anderem Schäden in der Region Kiew verursacht. Der größte Teil der insgesamt knapp 180 Drohnen sei aber abgeschossen oder von der Flugabwehr abgefangen worden, auch mit Hilfe modernster Elektronik. Allerdings ist in Saporischschja laut Regionalgouverneur eine 3-köpfige Familie ums Leben gekommen, darunter auch ein junges Mädchen. Bei ukrainischen Drohnenangriffen wurden nach russischen Angaben 6 Menschen verletzt. In Rostow sind demnach mehrere Wohnungen beschädigt. Aber auch hier nicht überprüfbare Erfolgsmeldungen. Das russische Militär habe insgesamt 47 Flugkörper zerstört oder abgefangen.
Ja, und es kommt offenbar noch schlimmer. Oder genauer gesagt, die leichten Hoffnungen nach dem Telefonat von US-Präsident Trump mit Kreml-Chef Putin verblassen weiter. Jetzt heißt es gerade aus Moskau wieder, Russland behält sich auch das Recht auf eine gleichwertige Antwort auf ukrainische Angriffe auf russische Energieanlagen vor.
Das Außenministerium in Moskau hat der Ukraine Provokationen vorgeworfen, um den Fortschritt von Verhandlungen zu stören. Trump hatte ja mit Putin vereinbart, Angriffe auf Energieanlagen als ersten Schritt hin zu einem angestrebten Waffenstillstand einzustellen. Dem hatte auch Kiew zugestimmt. Seit gestern werfen sich jedoch die Kriegsgegner wieder gegenseitig vor, sie hätten eine russische Gaspumpstation im Grenzgebiet zur Ukraine gesprengt.
Was ist der angemessene Umgang mit Moskau? Auch im politischen Berlin gibt es da ja keine ganz einheitliche Linie.
Der Vorsitzende des parlamentarischen Kontrollgremiums von Notz fordert im ARD-Interview der Woche, die deutschen Geheimdienste zu stärken. Bei der Begründung ist der Grünen-Politiker auch durchaus deutlich.
Ja, wir haben ja schon im Bundestagswahlkampf, aber auch davor gesehen, dass es diverse Aktivitäten russischer Dienste in Deutschland gibt, auf unterschiedlichem Niveau. Es gibt so krasse Vorfälle wie den Tiergartenmord. Aber es gibt eben auch Sabotageaktionen, illegitime Einflussnahme bei der Bundestagswahl. Es gibt auch in den deutschen Parlamenten mindestens eine Partei, die AfD, die ziemlich offen die Agenda Russlands im Parlament propagiert und adressiert. Wenn man sich das anguckt im Zusammenspiel mit der Agenda der neuen US-Administration, kann man nur zu dem Ergebnis kommen, dass wir in Deutschland, in Europa zukünftig in diesem Bereich der Nachrichtendienste, der Sicherheitsbehörden sehr viel mehr Eigenverantwortung übernehmen müssen und uns um diesen Bereich sehr viel besser kümmern müssen als bisher.
Und immer wieder gibt es auch anderslautende Stimmen. Die kommen auch aus Ostdeutschland.
Sachsens Ministerpräsident Kretschmer von der CDU setzt darauf, dass in Zukunft auf diplomatischem Wege wieder eine Annäherung zwischen Deutschland und Russland möglich ist. Das hat er auch wieder in den ARD-Tagesthemen betont.
Es ist aus meiner Sicht zwingend, dass wir nie diesen Satz, den Annalena Baerbock ja geprägt hat, nie wieder Russland. Es ist keine Zeit für Diplomatie, es ist die Zeit für Waffenlieferung, dass wir das beiseite legen. So werden wir nicht sicher auf diesem Kontinent leben. Russland ist eine Realität. Russland unter Präsident Putin ist derzeit eine Gefahr. Aber wir müssen daran glauben, wir müssen dafür arbeiten, dass auch wieder andere Zeiten kommen, dass wir wieder zusammenkommen und Dinge gemeinsam machen können.
Kretschmer gehört ja zu den Politikern, die schon früh diplomatische Bemühungen für ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine verlangt haben. Der Regierungschef sagt auch, wenn wir das vor ein oder zwei Jahren so betrieben hätten, wären viele Menschen noch am Leben. Und noch mehr. Dass es jetzt der amerikanische Präsident ist, der über uns hinweg Geschäfte macht, um diesen Krieg zu stoppen, und die Europäer sitzen daneben, staunen und bitten, dass sie mit an den Tisch kommen, das ist so bitter, meint Kretschmer. Und es zeigt auch, wie wenig wir in Wirklichkeit auf der Welt derzeit noch zu sagen haben, so der Ministerpräsident von Sachsen.
Ein vielfach vergessenes Verbrechen im Ukraine-Krieg ist die Verschleppung von Kindern. Und offenbar verschwindet jetzt auch da die Hoffnung, dass das Schicksal vieler Mädchen und Jungen aufgeklärt werden kann.
Hintergrund ist mal wieder ein Geistesblitz von US-Präsident Trump bzw. seiner rechten Hand Musk. In Washington hat die Regierung entschieden, dass die Suche quasi eingestellt wird. Und auch das Sichern von Beweisen. Die Einzelheiten erläutert Linda Staude, Korrespondentin in der US-Hauptstadt.
Die Forscher am Humanitarian Research Lab sind vor kurzem darüber informiert worden, dass die Regierung die Finanzierung ihrer Arbeit über den Krieg in der Ukraine eingestellt hat.
Es ist ein dürres Statement der Yale-Universität über das Aus für ein Projekt, in das viele Menschen große Hoffnungen gesetzt haben. Das Humanitarian Research Lab, HRL, sucht nach Kindern, die aus der Ukraine nach Russland verschleppt wurden. Der demokratische Abgeordnete Greg Lanzmann auf NPR:
So they track these children.
Sie verfolgen die Spur dieser Kinder, damit sie eines Tages nach Hause zurückgebracht werden können. Sie sammeln Daten wie Namen, wo sie herkommen, dass sie wirklich verschleppt wurden, und sie nutzen Satelliteninformationen darüber, wo sie jetzt sind. Das HRL hat Daten über rund 35.000 verlorene Kinder zusammengetragen. Ihre Entführung ist ein Kriegsverbrechen und der Internationale Strafgerichtshof hat deswegen einen Haftbefehl gegen Wladimir Putin erlassen. Die HRL-Daten könnten als Beweis dienen, aber ohne Geld ist auch das gefährdet. Das ist ein katastrophaler Schlag. Der Verlust unserer Arbeit ist ein weiterer Sieg für alle, die die Wahrheit verschleiern und verhindern wollen, dass jemand zur Verantwortung gezogen wird. So HRL-Chef Nathaniel Raymond in einem Exklusivinterview mit Radio Free Europe. Das Projekt ist eines von Hunderten, das im Außenministerium dem brutalen Sparprogramm von Elon Musks Doge-Agentur zum Opfer gefallen ist. Sprecherin Tammy Bruce geriet bei der Erklärung der Gründe dafür ziemlich ins Schwimmen.
I know that it was cut.
Ich weiß, dass es gestrichen wurde. Und alles, was gestrichen wurde, ist nicht als etwas eingestuft worden, das für diese Administration wichtig ist, im Zusammenhang damit, Amerika sicher zu machen oder wohlhabender. Außerdem ist es eine Frage von Verschwendung und Missbrauch.
Waste and abuse.
Noch schlimmer, die Daten, die das HRL über 3 Jahre zusammengetragen hat, sind im Moment nicht aufzufinden. Greg Lanzmann hat zusammen mit 16 anderen Abgeordneten deswegen an den Außenminister geschrieben mit der Frage, wo die Dateien abgeblieben sind.
It's the difference between showing up.
Die Daten bedeuten, dass man entweder bei Verhandlungen mit einer Liste mit allen Namen und Aufenthaltsorten der Kinder auftaucht oder ohne jede Liste. Und soweit wir wissen, sind diese Dateien die wichtigste oder sogar die einzige Quelle für diese Informationen.
This is the only source.
Die Sprecherin des Außenministeriums versicherte dagegen, dass es da keinen Grund zur Sorge gebe. Die Daten existieren. Wir wissen, wer sie hat und wer die Internetseite betreibt. Wir wissen genau, dass die Daten noch existieren. Sie sind nicht gelöscht und nicht verschollen. Das ist die gute Nachricht. Wo sie sind, sagte Tammy Bruce allerdings nicht. Die Abgeordneten aus beiden Parteien haben in ihrem Brief auch gefordert, die Suche nach den verlorenen Kindern aus der Ukraine wieder aufzunehmen.
If somebody stole, one American child.
Wenn jemand auch nur ein amerikanisches Kind verschleppen würde, wäre das ganz oben auf unserer Prioritätenliste. Und hier reden wir von über 30.000 Kindern, die nachweislich verschleppt wurden.
Und dieser Krieg macht auch vor dem Unterhaltungssektor nicht Halt.
Ja, Präsident Putin treibt seine alternative Veranstaltung zum Eurovision Song Contest voran. Der ultranationalistische Sänger Jaroslav Dronov alias Schaman soll angeblich Russland bei dem von Moskau gegründeten internationalen Gesangswettbewerb Intervision vertreten. Das berichtet zumindest die staatliche Nachrichtenagentur TASS. Der Kreml will Intervision als Konkurrenz zum Eurovision Song Contest aufbauen, wo Russland wegen seines Angriffskriegs gegen die Ukraine ja raus ist, ausgeschlossen wurde.
Was wissen wir denn über den Interpreten?
Naja, der 33-Jährige wurde in seiner Heimat vor allem durch das nationalistische Lied Jaruski, also Ich bin Russe, bekannt, das wenige Monate nach Beginn des Kriegs rauskam und in Russland schnell richtig populär wurde. Schaman ist klarer Befürworter der Invasion und hat sich als Anhänger von Kreml-Chef Putin geäußert. Häufig tritt er bei den von der russischen Obrigkeit organisierten Konzerten wie zum Jahrestag der Annexion der Krim auf.
Und was ist das nun genau für ein alternativer Gesangswettbewerb?
Für Russland ist der Wettbewerb Intervision richtig wichtig. Und nicht nur nach innen. Putin hat das mit Präsidentendekreten befohlen und ranghohe Funktionäre für die Organisation eingeteilt. Moskau hat dabei auch internationale Unterstützung gesucht. Zuletzt hieß es, dass mehr als 20 Länder mitmachen wollen, darunter auch China. Der Wettbewerb soll im Herbst stattfinden.
Gibt es eigentlich Hinweise, wie das bei den Bürgern in Russland ankommt?
Reine Spekulation, aber in Russland war der ESC auch wegen zahlreicher Erfolge beim Publikum tatsächlich sehr beliebt. 2008 hatte mit Dima Bilan ja sogar ein Vertreter des Landes den Wettbewerb gewonnen. Umso schmerzhafter war vermutlich für viele Russen der Ausschluss 2022, nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war Ulrike Ufer aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Thank you.